sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht, wie ein Adler durch das Leben zu fliegen, so leichtfüßig oder leichtflügelig? Und wer von euch in den letzten Wochen oder Monaten Geburtstag hatte, dem wird, besonders wenn er christliche Freunde hat, wenn er fromme Leute in seiner Umgebung hat, häufig zugesprochen: Gottes Segen dir. Und fromme Leute haben so eine gewisse Vorstellung, wie Gottes Segen denn aussieht, nämlich: es geht mir gut. Ich bin gesund, es geht mir materiell hervorragend, ich bin einfach gesegnet. Und das Leben sieht aber manchmal etwas anders aus. Und unser Charakter, den wir haben, der zeigt sich genau an dieser Stelle, nämlich wo es anders aussieht. Und häufig ist es ja so, es kommt anders, als man denkt. Und es kommt anders, als man es sich zum Geburtstag gegenseitig wünscht. Wir wünschen uns das Fliegen. Aber die Tiefpunkte, die ein Adler hat in seinem Leben, die wünschen wir uns überhaupt nicht. An über 20 Stellen in der Bibel werden Adler genannt. Und meist werden die Adler zu Vergleichen herangezogen. Man vergleicht eine bestimmte Charaktereigenschaft eines Adlers mit einem Menschen oder mit Gott, einfach so als Vorbild, als Illustration, als Veranschaulichung. Heute habe ich einen kleinen Vers herausgesucht, wo ein Adler genannt wird und zwei Leute mit dem Adler gleichgesetzt werden. Aber diese beiden Leute, die sind sehr verschieden. Sie stammen aus einer Familie, Vater und Sohn. Sie sterben am selben Tag. Aber sie sind sehr verschieden. Ich möchte aus 2. Samuel, dem Propheten Samuel, lesen, Kapitel 1, Vers 23. Dort trauert König David im Jahr 1008 vor Christus ungefähr um den vorherigen König, um König Saul und dem Kronprinz Jonathan. Und dort heißt es, er dichtet also ein Lied und in einem Vers davon heißt es in einem Satz: Saul und Jonathan, geliebt und liebenswert, solange sie lebten, sind nun auch im Tod noch vereint. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. Saul und Jonathan, die beiden, Vater und Sohn, werden beide mit einem Adler verglichen und doch hatten sie unterschiedliche Leben. Jonathan, den mit David eine tiefe Freundschaft verband, er starb nach einem ehrbaren Leben, nach einem aufrichtigen Leben, charaktervoll. Und Saul, sein Vater, er starb verbittert, er starb fast schon korrumpiert. Sorry, die Frage: Wie willst du einmal sterben? Möchtest du nach einem charaktervollen Leben sterben oder möchtest du sterben wie König Saul, der korrumpiert sein Leben gelebt hat und wo man merkt, hey, das ist eigentlich nicht, wo du ankommen sollst. Seine Destination war nicht die, wo man sagt, da will ich unbedingt hin. Es ist hilfreich, einfach diese beiden Menschen mal gegenüberzustellen. Was zeichnet denn ihren Charakter aus, wenn David sie so beschreibt? Zumindest einmal Saul, der König Saul, es war ein kompetenter König. Er war berufen worden von Gott als König für das Volk. Und man kann es so zusammenfassen, er hat dafür gesorgt, dass das Land, die Nation Israel damals im Jahr etwa 1000 vor Christus in Sicherheit und Frieden wohnen konnte. Es gab noch wenige Feinde, die immer wieder ins Land einfielen, aber Saul hat für Stabilität gesorgt. Das zeigt seine Kompetenz. Er war ein kompetenter König. Leider kann man das von seinem Charakter nicht immer so behaupten. Und man kann im Laufe seines Lebens eine Tendenz beobachten, wie es sich um seinen Charakter entwickelt hat. Am Anfang, er war eine große, imposante Gestalt. Er war größer als alles Volk, ein Kopf größer. Und er legte eine unglaubliche Schaffenskraft an den Tag. Er hat hier für Sicherheit gesorgt. Er hat das Land aufgebaut. Man muss sich das vorstellen, er war der erste König. Es gab vor ihm noch keinen. Und er musste erstmal die Gleise für das Königtum überhaupt legen. Er hat einen unglaublichen Eifer für Gott an den Tag gelegt und ganz viel bewegt für ihn. Eines Tages gerät allerdings seine Armee in Bedrängnis. Die Feindesmacht, das Volk der Philister, war einfach übermächtig und die eigenen Soldaten, die hatten Angst. Wenn man einem überzähligen Feind gegenüberstellt, ist das ja kein Wunder. Und sie brauchten dringend Gottes Hilfe. Damals war es so üblich, dass bevor man in die Schlacht zog, man einen Propheten kommen ließ, der für einen guten Ausgang der Schlacht betete, für Gottes Segen betete. Und man zog nicht eher los als gottesfürchtiger König, bevor der Prophet nicht da gewesen ist, die Opfer gebracht hat und so weiter. Und Samuel, so hieß der Prophet, sagte, ich bin in 7 Tagen bei euch. Nur leider verspätete er sich. Und 7 Tage können richtig lang werden, wenn die Feindesmacht übermächtig ist und wenn die eigenen Soldaten so langsam anfangen, davonzulaufen, weil sie nervös werden, weil sie sagen, ey, hier muss was passieren. Ich bin weg. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Es geht nicht vorwärts. Saul, König, was machst du hier? Wer hat dich überhaupt über uns eingesetzt? Und Saul sah sozusagen seine Felle, einen Soldat nach dem anderen, davonschwimmen. Und was hat er an der Stelle gemacht? Er stand unter Druck und sagte, so, jetzt muss ich das wohl selber machen. Und er fing an, die Opfer zu bringen, mit Gott zu sprechen. Und in dem Moment kommt wer um die Ecke? Der Prophet Samuel. Und dann merkt er, ich habe richtig viel Mist gemacht. Denn das ist nicht das, was mir als König zusteht. Meine Aufgabe ist eine andere. In das Business mit Gott, damals war das so getrennt, darf ich mich als König nicht einmischen. Und das wird ihm auch ziemlich schnell gespiegelt. Samuel, der Prophet, sagte, das war sehr dumm von dir. Du hast den Befehl von Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird es keinen Bestand haben. Jahwe hat sich einen Mann ausgesucht, der ihm gefällt und ihm zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Jahwes gehalten. Man sieht, dass sein Charakter erste Risse bekommen hat. Das fing schon vorher so leicht an. Und man merkt, hey, irgendwie Saul, ganz so eifrig, wie er mal gewesen ist, war er nicht mehr. Und so ging die Entwicklung dann auch weiter. Später, als ein junger, aufstrebender Mann namens David den großen Philister Goliath besiegt hat, merkte er, hey, hier ist Konkurrenz im Anmarsch. Und irgendwie muss ich den klein halten. Hier ist jemand, der wird mir auf lange Dauer hin das Leben schwer machen. Er wird mir als König in die Quere kommen. Und er hat ihn gejagt. Und seine Boshaftigkeit ist später offenbar geworden. Das war für jeden im Volk klar. Hey, so wie Saul, das geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Sein Unglauben ist immer deutlicher geworden. Und er hat kein Gottvertrauen mehr gehabt. Am Ende seines Lebens sucht er Rat bei einer Wahrsagerin. Nicht mehr bei einem Propheten, sondern bei einer Wahrsagerin. Er hat sich also von Gott abgewandt. Saul fehlte es zum Ende des Weges an Charakter. Und er starb als korrumpierter Mann, der seine Berufung dort, wo es eigentlich hingehen sollte, irgendwie verpasst hatte. Jonathan, der Kronprinz, dort kann man sagen, dass Charakter und Kompetenz in der Waage waren. Er war ehrbar und heldenhaft. Er hat selbst große Siege davongetragen. Er hat Philister, die in das Land eingefallen ist, zurückgedrängt und hat dabei Mut bewiesen, Kreativität. Und gleichzeitig hat er gemerkt, jetzt ist an der Zeit, wo plötzlich ein anderer König wird. Und er hat die Kurve bekommen. Eigentlich ist er ja der Kronprinz, der als nächstes auf dem Thron sitzt. Als er aber festgestellt hat, Gott hat einen anderen auserkoren, der König werden soll, ist er innerlich zurückgetreten. War in keiner Weise eifersüchtig, sondern hat den nachfolgenden König, nämlich David, unterstützt, war ihm ein Freund. Und dort sehen wir, wie Jonathan ehrenhaft war, wie sein Charakter bis zum Ende hin stark geblieben ist. Beide sterben am gleichen Tag, der eine im Unfrieden und der andere in Frieden. Unter den vielen Personen in der Bibel, die uns vorgestellt werden, gibt es viele, wo man sagen kann, sie haben ihr Leben bis zum Ende gelebt in ihrer Berufung. Und es gibt einige, wo man merkt, die sind vorzeitig ausgestiegen. Ihr Charakter hat ihre Berufung oder ihre Bestimmung nicht wiedergespiegelt. Sie sind auf halbem Weg stehen geblieben. Das ist sehr bedauerlich. Sie haben sich vielleicht wenig von Gott prägen lassen. Vielleicht kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die, wenn alt geworden, sehr bösartig werden. Ich kenne Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Dort waren alte Menschen dabei, die waren einfach nur grantig. Du konntest ihnen nichts recht machen. Das war unglaublich. Und dann gab es andere alte Menschen, wo du gemerkt hast, sie leben in ihrem Frieden und sie leben auch in ihrer Gebrechlichkeit mit Frieden. Und man hat ihnen das abgespürt, dass sie ein leichteres Leben haben. Dass es ihnen objektiv, so wie man das eben wahrnimmt, von ihrer Gesundheit her besser geht, obwohl ihre Diagnose dieselbe ist. Und an der Stelle erinnere ich mich an meine Uroma Elfriede. Sie war eine Uroma, die immer gestrahlt hat. Sie war jahrelang bettlägerig. Sie konnte relativ wenig am Ende noch tun, aber sie hat ein unglaublich dankbares Herz gehabt. Sie war nie bösartig gegenüber jemandem, der sie gepflegt hat. Sie war nie grantig, sondern sie war einfach dankbar, war fröhlich und hat sich gefreut, wenn man reden konnte. Und so kennt ihr alle Leute, die unterschiedlich sind. In unserem Leben treffen wir unzählige Entscheidungen auf dem Weg. Und jede Entscheidung, die wir treffen, beeinflusst, wo unser Weg hingeht. Jede Situation beeinflusst, wo unser Weg hingeht. Wir haben das Leben in der Hand, wir können ihm Richtung geben. Manchmal geht es darum, in Situationen zu warten und nichts zu unternehmen. In anderen Situationen müssen wir einfach tätig werden und Dinge nach vorne bringen. Und immer haben wir die Chance zu entscheiden zwischen einem Weg des geringsten Widerstandes und zwischen einem Weg des Wachstums. Und der ist natürlich schwerer. Beide gleichzeitig zu gehen, ist kaum möglich, denn Wachstum entsteht durch Widerstand. Ein amerikanischer Psychiater hat mal gesagt, nur durch Probleme und Herausforderungen können wir geistlich wachsen. Nur durch Probleme und Herausforderungen können wir geistlich wachsen. Das sehen wir in der Natur. Eichen werden widerstandsfähig durch den Druck des Windes. Der Wind, der auf sie lastet, macht sie widerstandsfähig. Sie graben ihre Wurzeln tiefer in den Boden ein. Diamanten entstehen durch hohen Druck. Diese Härte, die nur ein Diamant hat, entsteht durch den hohen Druck. Wolkenkratzer haben tiefe Fundamente. Und ein Adler verhält sich anders als andere Vögel im Wind. Während Enten durch den Wind durch die Gegend geworfen werden würden, wenn sie sich nicht in Schutz bringen würden, kann ein Adler dem Wind trotzen. Sie können sogar durch den starken Wind noch höher aufsteigen. Sie haben die Fähigkeit, die Böen für sich zu nutzen und sich nicht durch die Luft wirbeln zu lassen wie eine Ente. Die Art, wie wir in unserem Leben mit Gegenwind oder mit Widerstand umgehen, die entscheidet letztlich darüber, ob wir unsere Bestimmung erreichen, wo wir am Ende des Weges landen. Die Art, wie wir in unserem Leben mit Gegenwind oder Widerstand umgehen, entscheidet darüber, wo wir am Ende ankommen. Kraft und Charakter wachsen nur in Zeiten der Belastung. Das heißt, wenn du gerade den Eindruck hast, ich bin extrem herausgefordert, man challenged mich oder wie auch immer, dann ist das die Möglichkeit und die Chance zu wachsen, indem wir mit Ansprüchen, mit Herausforderungen, Problemen gut und gesund umgehen, wenn wir nicht den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Und an der Stelle zeigt sich so ein bisschen, wie häufig unser Herz tickt. Ein brasilianischer Schriftsteller und Bestsellerautor, Paulo Coelho, beschreibt es folgendermaßen. Er hat gesagt, mein Herz fürchtet sich davor zu leiden, vertraut der Junge dem weisen Mann eines Nachts an, als sie in den mondlosen Himmel schauen. Sag deinem Herz, dass die Furcht vor dem Leiden schlimmer ist als das Leiden selbst, antwortete der weise Mann. Und dass sie nie ein Herz auf der Suche nach seinen Träumen gelitten hat, weil jede Sekunde der Suche eine Sekunde der Begegnung mit Gott und der Ewigkeit ist. Unsere Bestimmung können wir nur erreichen, wenn wir die Balance halten, wenn wir den Charakter, den Glanz und die Größe, wenn unser Charakter den Glanz und die Größe unserer Berufung auch tragen kann. Und hier kommt die Botschaft von heute. Gott schult unseren Charakter. Gott schult unseren Charakter. Wie macht er das? Gott will uns in das Bild von Jesus umgestalten, seinem Sohn, der Mensch geworden ist. Unser Charakter ist von Natur aus in gewisser Weise deformiert durch die Sünde, durch das, woran wir selbst leiden, wo wir selbst merken, ist mir nicht gelungen, das habe ich nicht geschafft, dort habe ich jemand anderen verletzt und das war unangenehm. Das ist unser von der Sünde deformierter Charakter. Das ist einfach eine Tatsache. Wir leiden an uns selbst und wir leiden auch an anderen. Wenn andere uns verletzen, dann merken wir, kann doch wohl nicht wahr sein. Und Gott will uns aber umgestalten. Er macht das aber nicht durch gutes Zureden, durch Motivieren, Aufpäppeln und Pampern, sondern er macht das durch die Schule des Lebens. Manchmal schenkt er uns sogar solche Situationen und Lernphasen, die der Charakterschulung dienen. Nichts anderes, nur dass dein Charakter geschliffen wird, wie ein Diamant geschliffen wird. Und er macht das nicht nur mit uns Menschen. Jesus Christus ist genauso durch eine Charakterschule gegangen. Wir lesen in Hebräer 2, Vers 10, dass Gott für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. Durch das Leiden am Kreuz gelangte Jesus zur Vollendung. Bei Jesus führte der Weg zur Vollkommenheit durch Leiden. Zeiten der Not und des Mangels, die prägen unseren Charakter. Man kann das gut beobachten an der immer kleiner werdenden Kriegsgeneration. Und das sieht man an manchen Stellen im Alltag. Mein Opa ist so jemand, vielleicht hast du auch so einen Opa. Mein Opa kann nicht sehen, wenn Lebensmittel weggeworfen werden. Und nach dem Essen, wenn wir zu Besuch sind, passiert manchmal Folgendes. Er nimmt den Teller, ja, mit ganz viel Humor,
und er leckt den Teller ab.
Natürlich macht er das für uns als Enkelkinder und für seine Urenkel so ein bisschen als Show. Aber was dahinter steckt ist, er kann nicht sehen, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Er hat eine Zeit erlebt, wo Lebensmittel so kostbar waren, wo man sich um einen Krumen, um eine Scheibe Brot gekloppt hat. Und er kann heute nicht verstehen, wie kann es sein, dass das, was sich am Leben hält, in der Mülltonne landet. Dieser Mangel, dieses Leiden, wo er durchgegangen ist, das hat ihn geprägt bis heute. Heute schmunzeln wir drüber. Aber wahrscheinlich hast du in deinem Leben ähnlich Menschen erlebt, wo Leiden sie geprägt hat. Wer richtig gelitten hat, Mangel erlitten hat, der kann auch Überfluss genießen. Und das kann er jetzt auch. Er kann genießen und er ist selbst Bäcker geworden und er liebt es, Kuchen zu essen. Und er ist auch nicht der Typ, der immer alle Krümel von der Kuchenplatte einverleibt. Sondern er kann es genießen. Und er kann es genießen, weil er den Mangel vorher erlebt hat. Gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt und auf die Probe gestellt. Matthäus 4, Vers 1 sagt, dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Schwer nachzuvollziehen? Warum führt Gott in die Wüste? Wir wünschen uns ja gerne Gottes Segen, wie ich es schon am Anfang gesagt habe. Wer von uns wünscht sich gegenseitig zum Geburtstag, ich wünsche dir Wüste? Das macht kein Mensch, weil wir mit Wüste etwas Negatives assoziieren. Aber warum macht Gott es dann? Warum führt er Menschen in die Wüste? Und Jesus sollte auch in die Wüste gehen. Und das war kein Sabbatical für ihn, wo er alle seine Tanks nochmal so richtig füllen konnte, bevor dann die Herausforderung seine eigentliche Wirkungszeit begann. Gottes Geist führt ihn nicht nur in die Dürre, sondern sie führt ihn mitten in die Konfrontation auf Leben und Tod. Zu dem Meister des Todes, dem Teufel, wo seine Identität, seine Glaubwürdigkeit und seine Berufung auf dem Spiel steht. Und letztlich aber verfeinert und verhärtet wurde, ausgehärtet ist. Warum macht ein guter Gott so etwas? Weil wir ihm wichtig sind. Er tut es, weil er möchte, dass sein Charakter reift. Weil er möchte, dass du weniger an deinem Charakter leidest. Weil er möchte, dass andere Leute weniger an deinem Charakter leiden. Und weil er uns umgestalten möchte in das Bild von Jesus, unserem Vorbild. So hat Gott auch das Volk Israel durch die Wüste geführt. Die Strecke, die sie zu bewältigen hatten, dem Auszug aus Ägypten bis in das sogenannte verheißene Land, den hätte man in wenigen Wochen bewältigen können. Der Abschnitt wäre vielleicht in 6 Wochen oder vielleicht 2 Monaten oder längstens im Vierteljahr mit mehreren Pausen und noch ein paar, keine Ahnung, Babypausen, hätte man das bewältigen können. Aber sie sind 40 Jahre unterwegs gewesen. Es hat Gott nicht gereicht, dass sie aus Ägypten rausgekommen sind. Er wollte auch, dass Ägypten aus ihnen rauskommt. Und dazu hat er so lange gebraucht. Ja, es ist noch einiges schiefgegangen unterwegs. Das hat die Zeit auch in die Länge gezogen. Es gibt eine Bibelstelle, die mir hilft, das zu verstehen. Und die möchte ich euch gerne lesen aus Hosea, Hosea 2, Vers 16. Dort heißt es nämlich, dann aber will ich selbst sie verlocken. Ich führe sie in die Wüste und rede zu ihren Herzen. Wenn du den Eindruck hast, es ist Wüstenzeit, dann mach die Ohren auf. Vielleicht will Gott zu dir reden. Und es gibt tatsächlich Dinge, die Gott uns nur in der ohrenbetäubenden Stille der Wüste sagen kann. Manches, was Gott uns beibringen will, lernst du nur in der Dürre, weil du dann keine Ablenkung hast. in der Einsamkeit. Da geht es ums Wesentliche. Da geht es um das Leben, um deinen Charakter. Menschen, die sich auf diese Charakterschulung Gottes einlassen, auch wenn es weh tut, bei denen wird man merken, dass sie wachsen. Bei denen wird ein Jonathan am Ende rauskommen. Saul hat sich dem verwehrt. Er wollte an einer Stelle nicht mehr wachsen. Ihm war es leid gewesen, dass Gott ihm Vorschriften macht, weil er ja eigentlich der König war. Wenn Jesus von Wachstum spricht im Neuen Testament, dann wird es unangenehm. Johannes 15 spricht er von ihm als Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann heißt es im Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er, der Weingärtner Gott, weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück, dass sie mehr Frucht bringt. Gott beschneidet uns manchmal. Und er macht das nicht einfach so, damit es uns schlecht geht, sondern er weiß, was dahinter kommt. Er kann weiter sehen, als wir fühlen können. Das Ziel, was er damit hat, lesen wir in einer anderen Bibelstelle, die ich gleich zitieren werde. Ich habe vorhin schon gesagt, Gott möchte uns in das Bild von Jesus umgestalten, dass wir so werden wie er. Was zeichnet denn eine Person aus, die Jesus nachfolgt, die sich von Gott umgestalten lässt, die ihren Charakter von Gott formen und verändern lassen will? Es ist ein Mensch, der Mut hat, sich Gottes Beschnitt zu unterziehen, der offen darauf zugeht und der Zeiten, wo es dicke kommt, als Zeiten des Wachstums ansieht. Und das ist kein Zweckoptimismus. Das ist nicht im Sinne von, naja, es wird schon seinen Sinn haben, sondern es ist eine tiefe Überzeugung. Gott meint es auch jetzt gut zu mir. Und wie der Vers eingangs im Trailer kam, ist auch in den Zeiten, wo ich falle, Gott derjenige, der mich auffängt, der unter mir ist und der wie ein Adler seine Jungen im freien Fall auffängt, mich fangen wird und wieder nach oben bringt. Die Stelle, von der ich gesprochen habe, die das widerspiegelt, wohin wir uns entwickeln und was Gott in uns gestalten möchte, steht in Galater 5, Vers 22. Und dort heißt es, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ist Geduld, ist Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue, ist Sanftmut und ist Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott in unserem Leben sieht. Und manchmal ist der Weg dahin wichtiger als die Wege, die wir meinen zu gehen. Jemand, der Jesus nachfolgt, der sich auf diese Charakterschule einlässt, der ist bereit, seiner Angst vor den Schmerzen zu begegnen, weil er weiß, es wird wehtun, wenn Gott mich beschneidet. Und es wird wehtun. Aber Gott macht das nicht aus Spaß, sondern er macht es, weil er etwas mit uns vorhat, weil er etwas in uns sieht, was noch nicht da ist, weil er etwas sieht, was veredelt werden kann, was schöner, was größer, was besser werden kann und weil er dir etwas zutraut. Er traut dir etwas zu, was du vielleicht momentan mit deinem Charakter noch nicht tragen kannst, wo er sagt, okay, da drehen wir noch eine Schleife und dann bist du soweit, dann geht es nach vorne. Ein tröstlicher Vers steht in 1. Korinther 10, Vers 13. Das ist das Ende der Reise mit den Bibelstellen. Ich habe etliche Bibelstellen genannt und das ist der Vers, der ausdrückt, wie Gott an der Stelle handelt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen der Welt zeigen, den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Gott wird euch nicht über eure Kräfte versuchen, sondern er traut euch zu, Dinge zu tragen. Er weiß, was in dir steckt. Vielleicht weiß er es besser als du. Was machen wir damit, mit so einer Botschaft? Wie geht es jetzt weiter? Vielleicht scheust du in manchen Beziehungen ein klärendes Gespräch und verlierst dich lieber in Oberflächlichkeiten, obwohl du genau weißt, hey, hier wäre es eigentlich dran, einen Schritt weiter zu gehen. Und nicht nur unseren unsere Begegnungen mit Belanglosigkeiten zu füllen. Vielleicht spürst du auch, dass es an der Zeit ist, in deinem Umgang mit Gott neues Leben einzuhauchen und weniger Zeit zu verbringen für Fernsehen oder weniger Zeit zu verbringen für Smartphone oder für andere Social Media Ablenkungen oder was auch immer, vielleicht sogar Schlaf, sodass du Raum gewinnst und dass du Ruhe gewinnst, um dich von deinem Geist und von seiner Botschaft füllen zu lassen. Vielleicht ist es auch Zeit, dass du dich weniger von deiner Arbeit bestimmen lässt, von dem, was dich prägt, von dem, was dich darauf einströmt, und mehr Zeit hast für die Menschen, die Gott dir geschenkt hast, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit zu geben. Vielleicht ist es Zeit aber auch, dass du dich für bestimmte Dinge einfach festlegst, statt dich dem Suchen zu verschreiben. Dass du sagst, okay, bis hierher habe ich gesucht. Jetzt ziehe ich einen Strich und sage, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Vielleicht suchst du nach Gott. Vielleicht suchst du nach Freiheit, nach Erlösung. Vielleicht bist du ein Stück den Weg gegangen und merkst, suchen kann man immer weiter. Vielleicht ist es Zeit zu sagen, okay, an der Stelle habe ich die Suche bis hierher geführt. Und jetzt ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen und sage, ja, Jesus, ich probiere es aus, wie es ist, mit dir zu leben. Ich lasse mich auf dich ein. Vielleicht musst du bei anderen Sachen eine Entscheidung treffen und sagen, so, jetzt lege ich mich fest. Und vielleicht beißen dich ja auch Konflikte oder Herausforderungen einfach auf einen Mangel in deinem eigenen Charakter hin, wo du merkst, oh, ich ecke an, ich als Person. Was mache ich damit? Wie kann ich dort weiterkommen? Vielleicht musst du dich entschuldigen, wo du letzte Woche angeeckt bist bei Menschen in deinem Umfeld, wo du merkst, hey, ich habe Menschen verletzt, es tut mir leid und ich möchte eigentlich an der Stelle weiterkommen. Das ist ein erster Schritt. Hier ist die gute Nachricht. Gott will uns neu machen, er will uns vollkommen machen, so wie er uns von Anfang an vorgestellt hat. Denn das war der Punkt bei der Schöpfung. Er hat die Welt geschaffen und immer kam das Prädikat gut hinterher. Er schuf den Menschen und dann kam das Prädikat sehr gut. So hat Gott uns von Anfang an geschaffen. Und in dieses Bild will er uns wieder umgestalten. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er Mensch geworden. Damit das, was uns deformiert, das, was uns kaputt und krank macht, aus der Welt geschafft werden kann. Damit für Sünde bezahlt wird, damit ich mit dem Mist, den ich verzapfe, irgendwo hingehen kann und Befreiung und Erlösung finde. Vielleicht kommen dir Dinge ins Bewusstsein, wo du sagst, hey, da brauche ich Vergebung. Wenn wir dann das Abendmahl gemeinsam feiern, ist es der ideale Zeitpunkt, Gott um Vergebung zu beten. Vorher am besten, damit du in Freiheit das Abendmahl genießen kannst. Denn Abendmahl ist die Einladung von Jesus an seinen Tisch, wo er sagt, hey, ich möchte Zeit mit dir haben. Du bist mein Gast. Du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Lass uns gemeinsam essen, lass uns das Brot teilen. Und das tun wir symbolisch, indem wir vom Brot essen, woran wir uns erinnern, dass Jesus Leib zerbrochen wurde und er für uns bezahlt hat. Indem wir von dem Saft trinken und uns daran erinnern, dass sein Blut geflossen ist, damit wir Vergebung unserer Sünden haben können. Wenn du selber merkst, hey, mir kommen Dinge ins Bewusstsein von letzter Woche oder von vorher, die ich bereinigen muss, erstmal vor Gott. Vielleicht nimmst du dir ja vor, das auch vor Menschen zu tun, aber erstmal vor Gott. Dann ist das vielleicht die Gelegenheit, mit Gott ins Reine zu kommen. Und wenn du sagst, Gott, ich habe dich bisher immer abgelehnt, jetzt ist Zeit, dass ich mir ein Herz für dich öffne, dann ist das genauso der Zeitpunkt. Ich möchte beten. Währenddessen wird schon langsam die Musik beginnen. Wir werden noch ein Lied gemeinsam singen und danach komme ich wieder nach vorne und lade zum Abendmahl ein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, durch diese vielen Verse merken wir, wie wichtig wir dir sind als Menschen. Und dass an den Situationen oder in den Situationen, wo wir herausgefordert sind, wo du uns Dinge zumutest, dann tust du das mit bester Absicht, weil du weißt, was in uns steckt. Und weil du möchtest, dass mehr von deinem Wesen zum Vorschein kommt, von dem, wie du uns eigentlich gedacht hast. Und wir merken, dass wir dem nicht entsprechen, dem Maßstab nicht entsprechen und das auch gar nicht können. So viel wir uns mühen, werden wir deinem Maßstab nicht gerecht. Und wir danken dir, dass du einen Weg dafür gefunden hast, dass wir gerecht werden können, dass wir heilig werden können, dass wir nicht perfekt sein müssen vor dir. Danke für diese Erleichterung. Danke für Jesus, in dem du auf die Welt gekommen bist. In die Welt gekommen bist, uns nahe gekommen bist und Versöhnung bewirkst. Danke, Jesus, dass wir an dir lernen, was es bedeutet, seinen Weg zu gehen, Leiden auszuhalten, sich nicht ab, ablenken zu lassen von dem Ziel, was Gott mit uns vorhat. Jetzt ist einfach Raum für ein paar Minuten, dass du vor Gott kommst, Dinge vor Gott bewegst, die dir ins Bewusstsein kommen. Lass dich von Gott führen, von seinem Geist führen. Lass dich von ihm ansprechen.